Hallo, du liebenswerter Weirdo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Warte. Lange ist her, dass ich Sachen hochgeladen habe. Ich hatte ziemlich viele innere und äußere Prozesse. Ich bin in den letzten Wochen tatsächlich auch Papa geworden, was ein unglaubliches Geschenk ist. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich für solche Sachen erst recht keine Zeit hatte. Ich habe letztes Jahr schon einige Folgen aufgenommen gehabt und habe mich irgendwie immer wieder mit anderen Themen auch beschäftigt, was wichtig war, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen auch immer mehr Menschen getroffen und wieder getroffen, die mir auch ein sehr schönes Feedback zu den Podcasts gegeben haben, was extrem nötig war, weil ich irgendwie auch zwischendurch mal das Gefühl hatte, dass ich gar nicht so genau weiß, was ich da eigentlich mache und warum und ob es überhaupt was bringt. Also meine Motivation ist ja klar, das sieht ihr sogar auch in den Beschreibungstexten vom Kanal. Aber das ist dann wirklich zu sehen dass, und zu hören, dass es Menschen wie euch dann auch wirklich Spaß macht und auch einen Mehrwert hat, sich da reinzufuchsen, zuzuhören. Es ist ein sehr schönes Gefühl, weil ich meine, wenn man Sachen online hochlädt, gibt es dann doch sehr selten Feedback. Also unabhängig davon, dass man vielleicht Klicks sieht, aber so viel an Kommentaren oder an irgendwelchen anderen Interaktionen, die wir im Alltag miteinander haben, die gibt es da eben nicht. Und zu sehen, dass es doch wirklich einige Menschen gibt da draußen mit euch, denen es Spaß macht, darauf zuzuhören, wenn ich mich mit verschiedenen Menschen unterhalte, das freut mich sehr und das hat mich erst recht motiviert, jetzt nochmal weiterzumachen. Erstens mal die ganzen Folgen, die ich in den letzten Wochen und Monaten angesammelt habe, mal hochzuladen und dann auch gerne mich weiter auf die Suche nach der Essenz des Lebens begebe und weitere spannende Interviewpartner und Gesprächspartner und Partnerinnen zu suchen. Und ich bin sehr froh darauf. Ich freue mich auf die neue Reise im neuen Jahr und auf die neuen Gespräche und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Christian Leib. Den habe ich vor ein paar Monaten kennengelernt. Ein sehr interessanter Mensch, der ähnliche Arbeit macht wie ich. Den habe ich in einem schamanischen Trance-Tanz kennengelernt, wo einem die Augen verbunden werden und mit einer großen Gruppe von Menschen ein ekstatischer Tanz stattfindet, der mit Trommeln und Rasseln begleitet wird, um ganz gezielt auch das, was gerade da ist, was ich zeigen will, zum Ausdruck verleihen, egal ob es durch Schreie sind, durch Tanzen, durch irgendwas anderes, also einfach das, was in den Fasern unseres Seins steckt, rauszulassen, und das ist sehr befreiend, kann ich nur empfehlen. Ja, ich will gar nicht mehr so viel dazu vorwegnehmen. Das Gespräch ist sehr schön. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst gerne und bitte einen Kommentar da, ein Like. Könnt mir gerne generell Feedback geben, da freue ich mich drüber. Darf auch was Konstruktives sein an Kritik oder so. Oder gerne auch einen Vorschlag, wenn ihr zum Beispiel jemanden kennt oder selbst so jemand seid, der Lust hat, sich mit mir mal eine Stunde hinzuhocken und über alles zu reden. Ich bin offen für das und ich freue mich sehr auf euer Feedback. Ich freue mich, dass es euch gibt und ihr werdet sehr oft jetzt was von mir hören. Ich freue mich. Danke.
Wir können gerne ja mal mit der Frage, die ich vorhin schon so geteased habe, anfangen. Nämlich, du machst ja, wie du gesagt hast, Breathwork, Kakaozeremonien, Ecstatic bzw. Shamanic Trance-Tanz und hast eine Zeit lang auch lange Männergruppen geleitet und ähnliche Sachen gemacht. Ja. Kannst gerne was ergänzen, wenn ich was vergessen habe.
Ja, natürlich mache ich auch immer noch relativ viel Einzelarbeit, aber auch weniger, weil ich mich mehr auf die Gruppenarbeit ja jetzt fokussiert habe. Aber das war es so ungefähr. Ich habe da noch dieses große Format Ecstatic Spaces, was ich anbiete, vorwiegend auf Ibiza, aber auch in Deutschland und einzelne Elemente auch mal in der Schweiz. Ja, das wird mehr. Das ist dann ein großes Retreat von der Woche, wo ich dann alles, was ich so anbiete, unterbringe. Was du eben noch vergessen hattest, war Bonding. Genau, das ist auch so eine tiefenpsychologische Arbeit, so eine Festhaltetherapie, die sehr tief in die emotionale Heilung geht.
Schön. Ja. Und dann direkt die Folgefrage, warum tust du, was du tust? Also was hat dich dazu bewegt, diesen Weg einzugehen und diese Art von Arbeit zu machen? Gab es dann ein einschneidendes Erlebnis oder hast du irgendwann einfach gemerkt, so Menschen zu begleiten ist was Schönes und dann kam eins nach dem anderen? Oder wie kam das zustande?
Also es könnte sein, also das ist, ich denke mal, da ist auch was angelegt einfach, dass wir nicht so als ganz weiße Blätter in die Welt kommen, sondern dass die Seele schon was mitbringt und womöglich auch schon in anderen Inkarnationen, dass ich diese Dinge schon öfter gemacht habe und schon in diesem Bereich Spiritualität, Heilung, und so weiter war. Aber in diesem Leben war es wohl schon auch ein eigener Leidensweg, eine eigene Krankheit, die ich hatte. Also wo ich als junger Mann ja so energetische Phänomene hatte und Strömungen im Körper und dann tatsächlich auch mit 18 dann das erste Mal. Also ich hatte, ja, ganz offen gesagt, ich hatte zwei Anfälle, wo ich wie einen elektrischen Stoß bekommen habe und dann, ich habe es selbst nicht mitbekommen und das ist so im Schlaf geschehen. Danach könnte ich sagen, das war wie so eine initiatorische Erlebnis. Danach gab es natürlich eine kleine Episode auch schulmedizinischer Nachforschung. Und aber irgendeine Kraft aus meiner Seele, würde ich mal sagen, hat sich dann da auch schon früh dagegen entschieden, diesen Weg da weiterzugehen, weil der schon sich abzeichnet, dass er hoffnungslos und irgendwie auch quälerisch ist. Ja. Mhm. Da habe ich dann irgendwann gesagt, also ich heile mich selbst. Ich bin damals dann als 19-Jähriger nach Indien gegangen für ein Jahr fast und
cool.
Ohne genau zu wissen, was, konkret zu wissen, wie die Heilung aussieht. Aber ich habe dort dann natürlich viel Inspiration erfahren und könnte schon sagen, mein nachindisches Leben hat dann eine ganz andere, hat eine besondere Entwicklung genommen. Dann bin ich auch dann schon bald, habe ich mir eine Heiltherapie ausgesucht, also eine körperorientierte Psychotherapie und die habe ich dann 5 Jahre gemacht und da begann dann eigentlich mein weiterer Heilungsweg, ne? Und gut, in schamanischen Kulturen wird das dann oft auch als Initiationskrankheit oder Initiationserlebnis gesehen. Und ich würde sagen, sowas hatte ich auch. Und ich kann sagen, ich habe mich an der Stelle vollständig geheilt selbst. Und insofern bin ich da, habe ich auch das Gefühl, man kann alles heilen, wenn man das dahinter erkennt.
Ich glaube, das ist wirklich immer eine Sache, die eine wichtige Begleiterscheinung ist. Ich habe auch mal gehört, dass die Übersetzung von Schamane auch genau das bedeutet, nämlich, dass mir jemand aus der Krankheit kommt, aus dem Schmerz sozusagen. Also, dass du quasi selbst die Unvollkommenheit auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise erleben durftest, damit du danach eben den anderen Menschen den Weg daraus auch zeigen kannst. Also das muss, glaube ich, bei jedem schamanischen Arbeit irgendwo eine Art Krankheit sozusagen vorher da sein, eine Herausforderung.
Genau, ich denke auch, das hat man auch in anderen Berufsbereichen, ne? Irgendwie, ne? Meistens erfinden die Leute irgendeine Rückentherapie, die selbst jahrelang Rückenschmerzen
haben
oder die dickste Brille haben, irgendwie sind dann auch Optiker und so weiter.
Muss ja auch authentisch bleiben, dürfen ja auch das empfehlen, was dann bei ihnen selbst ganz gut geholfen hat und so.
Ganz genau, ja.
Richtig gut. Du hast.
The Wounded Healer gibt es ja auch den Begriff, ne?
Oh ja, stimmt. Ja. Stimmt. Du hast eine Zeit lang auch immer Männer begleitet über 13 Jahre und die in ihre Kraft gebracht und in die Begegnung gebracht. Was war da denn dein Ansporn, das zu tun?
Auch da wieder, bestimmt gibt es verschiedene Faktoren. Wenn ich jetzt sage, ich hatte ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater oder die ganze Dynamik in der Familie, ne, so hat dazu beigetragen, dass ich da irgendwann auf die Suche gegangen bin nach meiner Männlichkeit, was das bedeutet und so. Ne? Jetzt kann man natürlich nicht sagen, alle, die ein schwieriges Verhältnis zum Vater haben oder in der Familie,
macht Männerkreise.
Sind dann in die Männerarbeit gegangen. Ne? Also da gibt es sicher verschiedene Faktoren, wie gesagt, auch die seelischen. Aber tatsächlich, ja, war es so, dass in meiner Geschichte das so war, dass ein schwieriges Verhältnis zum Vater da war, auch da viel Autoritäres, viel Bedrohliches. Auf der anderen Seite zu viel Nähe mit der Mama, sage ich mal, dadurch auch und deren Dynamik wiederum, ne, so dass eigentlich mein Männerbild kein so gutes wurde, ne, weil ich auch, könnte man sagen, so sehr auf der Seite der Frauen, in dem Verständnis für die Frau und das habe ich auch heute noch, nur war dieses Abgeschnittene dann von der männlichen Kraft, also auch eine Verurteilung, durch die Brille der Mutter sehend und so weiter, ne? Das war so ein bisschen, könnte man sagen, auch vielleicht ein Klassiker, wo ich dann aber den Weg zurück auch ganz bewusst angetreten bin, um die Liebe zum Vater wieder freizulegen, auch die Kraft, die dort natürlich auf mich, auf den Jungen wartet. Und wenn es dort eine Unterbrechung gibt, eine unterbrochene Hinbewegung, dann haben wir auch als Männer keinen Zugang mehr zu dieser Kraft. Sie ist verdreht und belegt. Und da bin ich dann auf die eigene, den eigenen Weg gegangen, auch mit Männerarbeit, auch natürlich durch meine Ausbildung, wo ich viele der alten angestauten Gefühle, Wut, Enttäuschung und so weiter, auch die abgeblockte Liebe dann wieder in Fluss, in die Heilung bringen konnte. Und dann, ja, gab es auch gewisse Durchbrüche, wo ich dann merkte, so, wow, jetzt fließt's, jetzt ist die Liebe zum Vater wieder da ja,
Okay, wow.
nach jahrelanger Arbeit mit der Wut war dann irgendwann eben auch das Schmelzen der Herzenergie wieder da. Und dann kann ich sagen, ist heute die Verbindung zu meinem Vater wieder sehr, sehr gut. Und dann in dem Fall dann auch das Verhältnis zu meiner eigenen Männlichkeit.
Voll schön. Hast du dann auch gezielt die Wut rausgelassen? Wenn ja, wie hast du das gemacht? Also gab es da irgendwie bestimmte Techniken oder bestimmte Herangehensweisen? Du hast ja von deiner Ausbildung auch gesprochen. Also da geht es ja wahrscheinlich auch darum, die Wut überhaupt erstmal aus dem Körper, aus dem Organismus rauszulösen und auch irgendwie in Form bringen, wie Kissen schlagen oder ähnliches, einfach in den Akt gehen damit. Also was habt ihr da so alles gemacht?
Ja, ganz genau. Also diese körperorientierte Psychotherapie, man auch sagen kann, das ist ja reichianisch, geht zurück auf Wilhelm Reich. Die erweitert quasi die bekannte Psychoanalyse, wo das sehr analytisch ist und wo ja man quasi analysiert, wo ist das Problem und dann vielleicht auch weiß, ja, es wird wohl daher kommen und es ist daher. Man weiß dann viel über die Analyse. Das erlöst aber die abgespeicherte Energie oder auch die zurückgehaltene, die nicht ausgedrückte emotionale Energie, die ja auch eine ganz chemische Grundlage hat, ne? Die ja von Adrenalin und so weiter bereitgestellten Stoffen eigentlich im Körper verweilt, dann eingelagert wird, eingekapselt. Und insofern ist diese Energie und auch ihre ganz biochemische Grundlage ist im Körper noch vorhanden. Das heißt, die Analyse, das Wissen, woher kommt es, was war es, hilft mir auf eine gewisse Weise gar nicht, das zu erlösen. Und da sind eben Therapien, die den Körper und die Körperenergie mit einbeziehen, im Vorteil, ne? Also dann, man kann auch sagen, es ist prozessorientiert. Man begibt sich in so einer Session in einen Raum, diese Arbeit biete ich ja auch selbst an, wo die alte Erinnerung aus der zellulären Erinnerung aus dem Körper aufsteigt, ins Bewusstsein wieder tritt und dann auch nach draußen befördert werden kann, ne? In Form von wirklich einer Einladung, diesen körperlichen Ausdruck von Wut, von Schmerz, von Trauer, was es auch ist, eben wirklich dann herauszubringen, wie du sagst, aufs Kissen zu schlagen, durch Tränen loszuwerden, durch Stimme, durch Bewegung, ja? Es kann im stärksten Falle von außen manchmal aussehen oder betrachtet werden wie ein Exorzismus.
Ja, ist ja irgendwo auch eine
Ja,
Austreibung von dieser
genau.
Emotion. Und wenn die so lange
Genau.
gestaut war, das ist ja klar, dass es erstmal so eine dämonische Wucht hat. Aber du
Genau.
sagst ja selbst, es ist ja eigentlich hochkonzentrierte Energie, die ja eigentlich bereitsteht und die ganze Zeit zurückgehalten wird. Also.
Ganz genau, ja. Das kann explosiv sein, es kann aber auch ganz zart sein. Es ist vielleicht nur ein zartes Wimmern, wie das Kind, das aufs Zimmer gesperrt wurde und dort alleine geweint hat, ja. Und es ist prozesshaft, das heißt, es bleibt nicht dabei. Es kann in einem Moment ein Wutausbruch sein, im nächsten Moment ja, kommt die Trauer dahinter zum Vorschein. Es ist wirklich eine Entwicklung und fühlt sich dann an wie das unabgeschlossene psychoemotionale Zyklen abgeschlossen werden können in diesem Raum. Ne? Und dadurch, durch abgeschlossene Zyklen, werden wir dann auch wieder frei und müssen nicht diese alte Erfahrung und diese Einfärbung immer wieder auf den nächsten Moment, auf unser Leben jetzt wieder übertragen. Ja? Das sind ja wie Brillen, durch die wir schauen und immer wieder das alte, Unbewusste auf den neuen Moment projizieren und dadurch unfrei werden, ja.
Das hast du sehr schön gesagt. Das heißt, bei diesen Veranstaltungen oder bei den Retreats geht es nicht unbedingt gezielt darum zu sagen, wir machen jetzt ein Treffen, wo es um das Freisetzen der Wut geht, sondern generell ums Anlocken der Emotionen an sich. Also ich meine, Wut und Angst und Schmerz und Trauer sind ja auch sehr nah miteinander verbunden, eigentlich wie so eine mehrseitige Medaille, die immer mal wieder andere Gesichter zeigt. Also du hast es nicht gezielt gemacht, heute beschäftigen wir uns mit der Wut und spüren da rein, sondern wir spüren in ein bestimmtes Thema oder in bestimmte Moment rein, oder?
Ja, also es wird gemacht, sowas hier und da, dass es dann Workshops gibt für die Wut und so. Das finde ich auch gut und in Ordnung, weil es gibt ja genug Leute, die wissen, sie sitzen auf Wut und dann gehen sie in so einen Workshop und erfahren oder arbeiten da mit der Wut. Was ich mag in meiner Arbeit ist generell einen Raum anzubieten, in dem sich alles zeigen darf, was gerade ist. Natürlich die Wut und oft auch Wut. Aber wie gesagt, ist ja jetzt bei jedem gerade vielleicht in der nächsten Schicht, was gerade reif ist, was anderes dran. Und vielleicht kommt jemand mit gefühlt und gedacht Wut und stellt dann fest, dass eigentlich hinter der gefühlten und auch angenommenen Wut direkt eigentlich viel tiefer die Trauer sitzt, ja. Oder andersrum, ja, jemand, der gewohnt ist, immer mit Melancholie und Trauer rumzulaufen und dann in so einen Raum geht und erwartet die Trauer und stellt kurz danach fest, dass er eine Mordswut hinter der Trauer verborgen hat. Ne? Insofern ist eigentlich meine Spezialität, sage ich mal, Erfahrungsräume anzubieten und dann einzuladen, was kommt. Ja? Ob es jetzt beim Bonding ist, ob es beim Trance-Tanz ist, ob es im Breathwork ist. Ja? Es ist alles eingeladen, was gerade reif ist und bereit ist, sich zu zeigen. Und dahinter steckt ja wirklich eine biologische, psychologische, eigentlich die Logik der Seele, dass unser Innenleben genau weiß, was als nächstes kommt
Richtig.
und welche Zwiebelschale quasi, welche Schicht bereit ist, sich zu zeigen.
Ja, absolut. Ich meine, letztendlich führen ja auch ganz viele Formen von Therapien oder auch Begegnungen, selbst Meditationen spielen ja genau damit, zu sagen, dass eigentlich alles immer vorhanden ist und das, was gerade zu sehen ist, ist das, was du sehen musst für deine Seele, um den Weg weiterzugehen. Gestalttherapie arbeitet ja genauso oder halt auch Vipassana als Meditationstechnik, da geht man ja auch durch den Körper und beobachtet nur, was da ist. Also da
Genau.
geht es ja genau um das zu akzeptieren, was da ist. Und finde ich schön, dass du das quasi, diesen Raum dann auch immer genauso zur Verfügung stellst, dass eben alles da sein darf und nicht nur ein bestimmtes Thema. Es ist bestimmt nicht immer leicht, oder? Weil du hast ja schon auch größere Gruppen. Ich war ja mal bei deinem Trance-Tanz auch dabei, da waren ja auch über 30 Leute oder so. Das ist wahrscheinlich auch nicht immer leicht, den Raum dann zu halten, oder? Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch deine Erfahrung jetzt und so, aber wenn dann 30 Leute in ihren Emotionen sind und ganz tief auch Prozesse hervorheben, so, dann ist es natürlich auch nicht immer leicht, die Energien so voneinander zu schützen, sage ich mal, dass es nicht zu viel vermischt, ne? Also.
Ja, natürlich gibt es auch im Außen ein gewisses Maximum, wo ich dann sage, okay, bis hier kann ich das gut begleiten. Und wenn die Anzahl größer wird, dann habe ich ja natürlich auch eine Assistentin oder mehrere Assistenten. Es kommt auch darauf an, in welchem Rahmen das jetzt, zum Beispiel Bonding, dann sind wir eigentlich in der Regel nicht mehr als 14 oder 16 Leute, wo ich dann so und so viele Paarungen von außen gut begleiten kann, beim Breathwork genauso. Aber grundsätzlich ist es eine Qualität, die auch über die Jahre gewachsen ist und auch wieder der Bezug auf die Seele und das, was wir schon mitbringen, ja, also einfach eine gewisse Qualität, Räume halten zu können und dann ist manchmal gar nicht so sehr. Natürlich spielt Quantität eine Rolle, aber es ist mehr die Qualität eines Raums, wo dann auch ja, wo ich auch im Vertrauen bin. Also einerseits bin ich da und begleite, andererseits habe ich ein starkes Vertrauen, dass nicht mehr an Prozessen sich zeigt, als womit wir umgehen können. Ja, und was ich auch in einigen Formaten auch betone, ist, dass jeder, obwohl er oder sie in Prozess ist, einen bewussten Anteil hat, der auch selbst führt. Ne? Also, dass wir auch innerhalb des Prozesses eine Verantwortung weiterhin für uns haben, uns selbst zu führen. Das kann auf der einen Seite das sein, dass ich, wenn ich extrem atme und merke es, ich bekomme an eigener Stelle Angst, dass ich dann auch die Atmung zurücknehmen darf, um da zu bleiben, wo ich mich noch im Vertrauen fühle und sicher fühle. Und auf der anderen Seite genauso die Verantwortung, ein Commitment zu geben, ich gehe auch durch die Türen, die sich mir, ja, also ich bleibe dabei, ne? Also die Verantwortung auch, mich zu führen, in die Tiefe zu führen und nicht auszusteigen bei jeder Gelegenheit und mich vom Mind verführen zu lassen, dann doch, wie soll ich sagen, doch mal aus den Augen zu gucken, mich abzulenken und so weiter. Also in beide Richtungen, sowohl achte ich auf mich, dass es mir nicht zu viel wird, Und ich fordere mich auch, indem ich vorangehe und in die Prozesse hineingehe, ne? Also da lasse ich einen Teil der Verantwortung bei jedem Einzelnen.
Finde ich gut.
Und natürlich das, was ich ausstrahle, das, was ich halte an Raum, wird natürlich wahrgenommen. Und in so einem geschützten Raum, gehen die Menschen einfach dann auch tiefer, ne?
Ja, vor allem auch, wie du gerade vielleicht angedeutet hast, die Themen oder die Energien, mit denen du dich ja als Mensch auch schon beschäftigt hast und die Traumata und Verbindungen, die du aufgelöst und geheilt hast, die strahlst du ja auch aus. Das heißt, du generierst ja in dem Raum, wo du dann auch bist, so ein Feld, wo sich Menschen genau in diesen Energien auch öffnen können. Also wenn du viel
Genau.
Schattenarbeit zum Beispiel gemacht hast, ist klar, dass dann Menschen in deiner Gegenwart auch mit ihrem Schatten präsenter werden dürfen und so. Also das spricht natürlich dann auch für dich, wenn du eine große Gruppe von Menschen hast und der Raum gehalten wird durch deine reine Präsenz auch.
Ja, ganz genau. Ich sehe das auch so, dass ich immer nur oder jeder immer nur die Menschen an die Hand nehmen kann, führen kann, ein Stück bis dahin, wo man selbst gekommen ist, ja. Und jede Angst, jeden Abgrund, den ich ja irgendwie gemeistert habe oder hineingeschaut habe und wieder rausgekommen bin, ja, ist dann genau ein Potenzial oder ist eine Ressource, ja, auf die anderen auch zugreifen können. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe keine Angst vor Aggressionen. Also wenn da sich die schlimmste Mordlust äußert in irgendjemandem oder die schlimmste Verzweiflung und Abgeschnittenheit, ich habe davor keine Angst. Also, und ich glaube, das ist das, was dann im Raum auch, wie du es gesagt hast, spürbar ist, dass ich da stehen bleiben kann, auch wenn es noch so intensiv wird.
Ja, voll
Ja.
gut. Ich würde noch mal kurz zum Thema von Anfang zurück, weil du hast ja auch gesagt, als du die Themen mit deinem Vater verstanden hast und ihn auch auf eine Weise für dich akzeptiert und geliebt hast, dass dann wieder deine Verbindung zur männlichen Kraft da ist. Würdest du das generalisieren? Also würdest du sagen, dass auf jeden Fall, um diese Urahnenkraft von männlicher und weiblicher Seite in dir zu integrieren, dass du dann auch den nächsten Bezugspartner, also dann halt eben die Eltern, immer ins Feld mitholen musst? Oder kann es auch funktionieren, dass zum Beispiel, wenn dann wirklich jetzt eine Verbindung zwischen der Familie abgeschnitten ist, dass man trotzdem zu dieser Urkraft kommt?
Ja, ich glaube, das ist möglich, weil es gibt ja neben dem biologischen Vater und der biologischen Mutter, es gibt ja den großen Vater und die große Mutter, ne? Also man kann sich natürlich auch mit Mutter Erde und Vater Himmel verbinden. Also wir haben Zugang zu diesen zu dieser spirituellen Quelle und zur die Anbindung an die Quelle, ja. Natürlich sind wir gleichzeitig Menschen und ne, wir haben ja diese verschiedenen Aspekte in uns, sowohl das Animalische, das Menschliche, das Herz und dann das Göttliche. Und insofern können wir auf verschiedenen Ebenen uns verbinden. Und ich denke nur, oder ist auch meine Erfahrung, dass ich als Mensch, solange ich die Möglichkeit habe, auch auf der menschlichen Ebene, auf dieser familiären Ebene Dinge zu bereinigen, dass ich das auch nutzen kann, ne? Und dass der Vater zum Beispiel immer wichtig ist, ob er nun nie präsent war, ob ich ihn nie kennengelernt habe, dann ist er in seiner Nicht-Existenz in meinem Leben, spielt er diese Rolle.
Absolut, ja.
Oder als der böse Vater, der geschlagen hat und bedroht hat, was auch immer, dann ist er in dieser Ausformung für meine Existenz oder meine Erfahrung als Mensch in so einer Weise, ne? Dann ist er vielleicht ein negatives Vorbild, aber er ist dann immer noch ein Vorbild, an dem ich mich orientieren kann. Also, wenn man die Möglichkeit hat, denke ich, sollte man das nutzen, mit dieser menschlichen Ebene von Familie zu arbeiten. Da gibt es ja dann eben auch gute Tools, ja, wie zum Beispiel auch das Familienstellen, was ich auch früher aktiv gemacht habe, über Jahre auch Gruppen geleitet habe. Das ist
Du hast Aufstellungen gemacht auch.
ja, das habe ich auch jahrelang auch gelernt und begleitet und dann auch, weiß gar nicht, 5, 6 Jahre ungefähr, Selbstgruppen. Es ist irgendwann ausgelaufen, aber ich benutze es immer auch mal wieder in Seminaren, in Männerseminaren. Punktuell nutze ich es oder auch mal im Einzelsetting.
Aber warum machst du es dann nicht mehr als Ganzes, sag ich mal, also einen kompletten Aufstellungstag oder sowas?
Kann sein, dass es wieder kommt. Es ist
Ah,
mir
okay.
vor 6, 7 Jahren, ist es so, bei allem anderen, was ich gemacht habe, ist es so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, obwohl ich wirklich denke, dass es ein außergewöhnliches, tolles Werkzeug ist. Ne?
Toll. Da wären wir auch übrigens wieder bei dem Thema, das einzuladen, was da ist. Also Aufstellungen funktionieren ja genauso, dass du intuitiv dann die Konstellation aufstellst und halt auch die Menschen in sich reinspüren, was sie gerade als Stellvertreter wahrnehmen und so. Da geht es ja auch viel um das, was ist jetzt hier.
Ja, ich meine, es ist erstaunlich und immer wieder erstaunlich zu sehen, wie alles miteinander verbunden ist, wie
Ja.
wir im Feld verbunden sind, wie Raum und Zeit da transzendiert werden und wie das funktioniert. Das ist ja irgendwie von mir jetzt schon lange gewusst und doch immer wieder sehr, sehr wunderbar, wenn es passiert. Genauso im Trance-Tanz, was dort passiert, das sind ja ähnliche Phänomene, dass dann Ahnen auftauchen, dass Krafttiere oder Engel, ja, oder Erfahrungen aus, offensichtlich aus Leben, die nicht jetzt das meinige sind. Vielleicht sind es auch Bilder der Seele. Man muss dabei auch an nichts glauben, einfach nur die subjektive Wahrnehmung. Kann man davon ausgehen, dass die Erfahrung dann für einen selbst ist und auch im Sinne der Heilung geschieht. Ja.
Apropos Glauben, also gibt es eine Tradition oder Glaubensrichtung, die dich am meisten inspiriert hat? Also ich kann mir bei dir vorstellen, dass du eine sehr weite Vorstellung vom Leben und von Gott hast. Aber gab es irgendeine Tendenz, die dich besonders begleitet hat? Also irgendeine Strömung?
Ja, dabei gucke ich jetzt so gerade an mir vorbei, nach
Ja,
hinten
ich sehe es,
und
ne?
sehe Jesus da. Ja, also das kann ich schon sagen. Man könnte auch sagen, Nomen est omen, ne? Christian, es ist schon
Stimmt.
das Christusbewusstsein und dabei auch die Figur der Mensch, Jesus. Das ist schon etwas, was mir so, weiß nicht, in die Wiege gelegt wurde oder womit ich schon eine lange Verbindung habe, also eine große Liebe dahin, ohne dass ich jetzt mit der Kirche irgendwie viel am Hut hätte, ne? Ich habe aber jetzt auch nicht ganz besonders emotional starke Aufladung gegen die Kirche. Also ich sehe ganz klar diese, ne, dieses Geschäft. Aber damit habe ich wie nichts zu tun. Für mich ist so die direkte Verbindung zu Jesus und zum Christusbewusstsein ist für mich wichtig. Und einfach da ist mein größter Meister, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite habe ich eine starke Verbindung zu Indien und zu Shiva, ne, was für mich ja auch dort dieser Pantheon an Göttern und diese Unmittelbarkeit. Und die große Spiritualität, die dort zu spüren ist in Indien, wenn ich dort bin. Dahin habe ich auf jeden Fall auch eine starke Verbindung, was in gewisser Weise für mich gleichzeitig auch wie eine Anbindung ist an den Schamanismus, weil dort diese Götter mit ihren Begleittieren und so weiter und Shiva als ja, der Gott der wilden Tiere und der Yogi und der in der Höhle sitzt und ja, also. Da ist irgendwie auch der Bezug zur Natur und zum Schamanischen ganz stark.
Okay. Es ist auch irgendwie sehr verständlich, dass der unmittelbare Kontakt mit der Tradition und Religion hier auch irgendwie sehr gut ist. Also es kann ja auch sein, ich glaube, bei mir war es ähnlich, dass man aus früheren Leben oder sowas oder aus mehreren früheren Leben auch eine größere Verbindung zu zum Beispiel Indien oder anderen Strömungen hat, aber dass es auch immer schön ist, aus seinem Fundament aus zu starten. Also es gab ja auch im germanischen Raum genug schamanische Strömungen, die sich mit Pflanzengeistern verbunden haben oder die mit besonders viel ja, schamanischer Arbeit eben jetzt auf diesen Weg gegangen sind.
Genau, ja. Und eben bei allem verschiedenen Zugang, die Menschen haben zur Spiritualität, ist es für mich immer gut oder würde sagen leicht, das Verbindende darin zu sehen. Also das, wo die
Ja.
Essenz am Grunde überall gleich ist, ne? Also der Zugang womöglich mit anderen Bildern arbeitet oder Figuren und auch vielleicht auch Vorstellungen, aber letztlich so am Grunde oder ist die Wurzel und das sagen ja im Grunde auch alle Mystiker, ne? Also für mich ist der Mystizismus, also das Mystische, da treffen sich ja alle Religionen, ja, ob es jetzt der Sufismus ist, die mystische Seite des Islam, oder die christlichen Mystiker, da ist ja dann im Grunde gar kein Unterschied mehr, ne? Ja. Weil der Mystiker sucht immer die direkte Erfahrung der Quelle des Ganzen, der Einheit Gottes. Und dort, wo ich die direkte Erfahrung mache, der universellen Liebe und so weiter, da gibt es ja keine Unterschiede mehr.
Absolut. Und ich glaube, erfahren ist genau der richtige, das richtige Stichwort, weil ich meine, jede Religion oder Glaubensrichtung für sich gesehen hat ja eine gewisse Logik. Also, dass man die durch den Kopf versteht, ist irgendwie bei fast allen verständlich, weil sie auch eben so ähnlich auch sind. Aber dieses Ganze zu erleben, ist halt nochmal eine andere eine Schicht. Deswegen ist es auch voll wertvoll, dass du so eine Form von Arbeit machst, wo man eben in Kontakt gehen kann mit dieser Verbindung. Dass man nicht einfach nur sagt, ja, wir sind alle eins und keine Ahnung, da gibt es eine größere Seele, sondern dass man auch wirklich in diesen Zugang reingeht, in Meditation, in bestimmten Formen von Trance oder Tanz oder irgendwelchen anderen Sachen. Dieses sogenannte Realisieren. Also alle Schichten, du hast ja vorhin auch gesagt, Körper, Geist und Seele, dass die eben alle zusammenführen. Mhm. Also das ist ja auch der Begriff von Yoga, der Integration meint, dass man mit seinem kompletten Wesen in dem Moment das lebt, was zu leben ist. Und das geht nur, indem man wirklich komplett da ist. Ja.
Genau, ja. Insofern, ja, das ist das da meine Leidenschaft, Räume anzubieten zur Selbsterfahrung, zur Ganzwerdung, Heilung, ist genau das, ja. Also das, nun, wenn jetzt jemand durch einen schamanischen Trance-Tanz gegangen ist und eine gewisse Erfahrung gemacht hat und berührt ist davon, dass er Kontakt hatte mit dem Anteil von sich selbst oder dass etwas geheilt ist, dass plötzlich das Bild davon da ist, wie er es machen wird oder sie, ja, da ist danach ja irgendwie dann im Grunde keine Diskussion mehr notwendig, ob das jetzt wahr ist oder unwahr. Meine subjektive Erfahrung davon war so, wie sie war. Und ja, es gibt keinen Streitpunkt an der Stelle, ja. Ja, ob das nun, ja, insofern, klar, irgendwelche geschriebenen Religionen, man muss es so machen und regeln, darüber kann man dann diskutieren, ja, wenn man will. Aber es geht aus meiner Sicht nichts über die direkte Erfahrung.
Absolut, ja.
Und Anteile hereinzuholen, letztlich, genau, ganz zu werden. Ganz ist ja whole, holy, ja, das Heilige und das Heilen und das Ganzwerden, ne? Das ist ja genau das, weil es ist ja alles da. Es ist ja vielmehr das Problem, dass Anteile abgespalten wurden, dass die Liebe unterbrochen wurde, dass Verletzungen entstanden sind. Das scheint auch einfach in der Natur dieser Existenz hier auf der Welt zu liegen. Ja, das ist gar nichts, was man direkt angreifen sollte oder beklagen sollte. Es ist in dieser polaren Welt so, dass wir ins Leben geworfen werden, wo es Licht und Schatten gibt, wo Verletzungen entstehen. Und unser Weg ist dann eben, ja, wieder zurück zur Ganzheit. Und
da ist aber gleich die Frage, bist du, also es ist schon eine größere Frage, aber das stelle ich mir selbst auch oft, glaubst du, dass in der Form des Daseins, die wir jetzt wahrnehmen können oder generell jede Form von Dasein, wo Dualität herrscht, gibt es in der Form überhaupt sowas wie den Himmel auf Erden sozusagen? Also hast du das Gefühl, dass wir trotz der Inkarnation auf der Erde, wo es Licht und Schatten gibt, trotzdem ein Leben in Fülle und Gottverbundenheit leben können? Oder ist es eine höhere Frequenz und Zustand, die eher ins feinstoffliche, unweltliche sozusagen geht?
Ja, es gibt ja den Begriff der Erleuchtung und manchmal ist der auch zu viel. Ja, Erleuchtung, na gut, das war ja da vielleicht der Jesus und da war noch der Buddha und so, das sind vielleicht so fünf, die das erreicht haben, aber ich glaube, dennoch, man kann es Erleuchtung nennen, Erwachen, ein Erwachen in die Wahrheit. Also das gibt's für mich. Das ist ein Ideal, das nicht jeder erreicht. Und aber es ist durchaus möglich, denke ich. Und es ist womöglich auch ein schrittweiser Prozess, wo ich sagen kann, ich kenne erleuchtete Momente, die dann aber leider nicht bleiben, oder es ist ein Annähern an immer höheres Bewusstsein, eine größere Feinheit und Wahrnehmung. Und insofern glaube ich, gibt es das. Das heißt aber, dass wenn ich erwacht bin und in die Einheit und in das Sehen der Wahrheit, heißt es nicht, dass ich mein Körper nicht immer weiter noch in dieser polaren Welt lebe. Ja. Ne?
Ja, also so, gerade bei Buddha wurde ja auch oder wurde ja auch gesagt, dass er quasi trotz der Erleuchtung gesagt hat, er bleibt noch hier, weil er eben den Menschen den Weg zeigen wollte. Also das quasi, wie du sagst, es ist ja auch nicht nur, es ist ja außerhalb von unserer Wahrnehmung, die wir hier haben. Und trotzdem darf es ja eine bewusste Entscheidung sein, wieder in diese Rolle, in diese Person sozusagen reinzugehen mit Bewusstheit. Also, ja.
Genau, ja. Also, wenn ich erleuchtet bin, es gibt ja auch dieses Bild von dem Meister, der irgendwie den Berg herunterkommt und Holz gesammelt hat mit seinem Korb. Und dann kommt der Adept oder der Schüler und sagt, Meister, wie ist es, erleuchtet zu sein? Und dann nimmt er diesen Korb ab, stellt ihn neben sich und schaut ihn nur an. Und dann, ohne etwas zu sagen, nimmt er den Korb wieder auf und geht weiter. Ne? Also so bildlich gesprochen, auch nach der Erleuchtung muss ich noch Holz suchen und es auch schleppen.
Ja.
Aber ich blicke auf alles. Meine Wahrnehmung von allem ist eine vollkommen andere, eine verbundene in der Liebe. Und letztlich das Bewusstsein der Einheit von allem. Und doch muss ich Holz holen und ja, muss mein Kind zur Schule bringen und so weiter. Es heißt, ich lebe in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. So was hat ja auch Jesus gesagt in der Art. Ne? Mein Himmelreich ist auch nicht von dieser Welt.
Ja.
Diese Freiheit, diese Erlösung findet innen statt.
Ja, das ist nämlich auch so spannend, dass Jesus quasi eine Bildsprache verwendet hat, die wir auch in den Veden zu den Chakras gefunden haben. Also, dass dieses Himmelreich Gottes inwärtig in uns ist, dass es 7 Türen und Siegel gibt. Das sind ja auch die Chakras, wo die blockiert sind. Also, das ist echt richtig spannend, was die Lehre Jesu eigentlich, wenn man sie außerhalb vom Kontext der Kirche liest, eigentlich gesagt hat. Also unabhängig davon, dass an dem Buch auch viel verändert worden ist, dass Kapitel weggestrichen worden sind, so Thema Thomas-Evangelium und so. Aber selbst wenn man die Reihenform noch nimmt, da sind sehr viele Botschaften drin, die auch übers Bewusstsein gehen und so. Also wenn man das halt ein bisschen, ja, wenn man sich da wieder von entfernt, eine Identität rauszumachen, zu sagen, ich bin Christ und ich lese die Bibel, sondern einfach zu sehen, guck mal, das ist eine Schrift. Genau wie jedes andere Buch kann es uns Informationen geben und uns selbst zu erfahren. Und ja, ich habe Philosophie auch studiert und da hat mir immer mal wieder auch die Möglichkeit, mit Philosophen zu arbeiten, die eben auch christlichen Herkunft haben, wie Kierkegaard oder Augustinus und sowas, Thomas von Aquin. Und ich fand es sehr spannend tatsächlich, was für große Erkenntnisse in der Bibel drinstecken, gerade weil ich in der Phase auch zum ersten Mal der yogischen Lehre gebundelt habe und dann war das irgendwie voll schön zu sehen, parallel, wie das irgendwie gar nicht ausschließt, sondern eher komplementiert. Also,
ja. Ja. Wobei man, wobei es auch wahrscheinlich ist, dass Jesus in Indien war, ja?
Ja.
Also, dass der in der Zeit, in der die Bibel nicht von ihm berichtet, also die Bibel berichtet ja.
Zwischen 13 und 30, meinst du, ne?
Genau. In seiner Kindheit und so weiter, für frühen Jugend und dann wieder ab 30. Und dazwischen hat er ja auch gelernt. Er ist ja mit dieser großen Seele gekommen, sage ich mal. Und dennoch musste er ja in dieser Welt, in dieser Inkarnation dann auch wieder, wie soll ich sagen, erinnern, sich erinnern, auch lernen. Und das ist sehr wahrscheinlich, dass er da auch in Indien war. Und zum Beispiel jemand wie der Paramahansa Yogananda, ja, der hat ja auch Schriften, wo er, ich glaube, ein Buch heißt, auf Deutsch.
The Second Coming of the Christ Within.
Ja, der Yoga Jesu.
Ja, genau. Also dieses Yoga Jesu ist, glaube ich, so eine Kurzfassung, das habe ich auch gelesen. Das ist so 100 Seiten. Und dann hat er aber nochmal so einen fetten Wälzer, wo es wirklich heißt, The Second Coming of the Christ Within Ourselves.
Genau, also, ja. Wo er das beschreibt, wo es auch ja, Spuren und Zeichen dafür gibt, wirklich auch ganz konkret, wo Jesu war, wo Jesus unterwegs war und was er gelernt hat. Und dass eben Jesus nicht sozusagen der Jesus des Westens ist, den wir hier für uns beanspruchen, sondern dass Jesus auch der Jesus ein Heiliger des Ostens ist und war. Und da viele Parallelen es gibt. Ja.
Das ist schön. Ja, dann bist du eigentlich der Meinung, dass wir nochmal sowas wie ein Messias brauchen? Also, dass noch jemand wie Buddha oder Jesus kommen muss, um uns den Weg zu zeigen? Oder hast du das Gefühl, dass wir mehr oder weniger es geschnallt haben und auch die vor uns gekommen sind, die ganzen Avatare, dass die uns schon jetzt genug den Weg geebnet haben? Dass wir das alleine können sozusagen, dass es keinen Führer mehr braucht, der sagt, hier ist das Licht, sondern dass wir jetzt wirklich in die Eigenermächtigung gehen?
Ja, das glaube ich schon, ja, dass jetzt der nächste Messias sozusagen wie so ein Hologramm in uns erwacht, ja. Und natürlich werden sich dabei einige vielleicht hervortun oder auch in der Rolle sich wiederfinden, wo sie, wie soll ich sagen, schon erwachter sind, um Menschen zu führen. Aber dieser eine Messias, also ich will es auch nicht ausschließen, dass da einer nochmal kommt oder sich zeigt, aber ich glaube schon, dass es ein gemeinsames Erwachen ist, dass es in dir ist, in mir und in jedem anderen, ne? So, dass es Zeit ist, in die Selbstermächtigung und ja, eigentlich auch in das, so wie vielleicht Jesus sagt und die Kirche dann sagen würde, er ist der Einzige, der das hat sagen können, ich bin der Erwählte, ja, dass genauso du der Erwählte bist, ich der Erwählte bin und jeder und jede, ne? Erwählt ist diesen Seelenauftrag, den wir tragen, jetzt vollkommen da in die Kraft und in unsere Mitte zu stellen und ja, kein Licht mehr zurückzuhalten, nicht mehr das Licht unter den Scheffel stellen oder unter irgendeinem Korb in irgendeiner Ecke verstecken, sondern ja, uns erlauben zu scheinen, ja.
Ja, vor allem zu dem Thema, dass es quasi so als Vorbild auch gedient ist, aber eigentlich ist ja jeder Erleuchtete, der uns den Weg zeigen will, zeigt es ja auch nicht, dass von wegen, ich bin jetzt Buddha und ich bin früher mal ein Prinz gewesen und nur wenn du das warst, dann darfst du auch so werden, sondern die haben ja alle auch immer die Richtung gelehrt zu sagen, das steckt in dir selbst, du musst mich nicht anbeten. Selbst Buddha hat ja auch gesagt, wenn er angebetet worden ist, die Menschen verstehen das nicht. Sie beten eigentlich mich repräsentativ an für den Teil in sich selbst. Und solange sie das halt nicht gecheckt haben, dann dürfen sie mich auch anbeten, aber ich brauche das nicht, weil ich bin eigentlich dafür da, den Menschen den Zugang aus sich selbst rauszugeben.
Ganz genau, ja. So wie das auch Jesus gesagt hat im Thomas-Evangelium, ne? Zumindest ist es da überliefert, dass was er tut und was er tat, ne? Das können auch wir und noch mehr. Und alle echten Meister und Meisterinnen haben das so oder ungefähr so auch ihren Schülern immer gesagt, ne? Immer zurückgespiegelt.
Wie siehst du uns da auf dem Weg? Also bist du grundsätzlich optimistisch gerade, was so die Ausrichtung der Menschheit angeht und auch den Umschwung, den man gerade spüren kann? Also siehst du da eine positive Entwicklung auch noch in den nächsten Jahren, trotz der Finsternis, die ein bisschen versucht, auch das Ganze wieder einzudämmen?
Ja gut, dem Positivsten, wie soll ich sagen, das Positivste an dieser Dunkelheit kann man eben dem dann abgewinnen, wenn man davon ausgeht, dass es nochmal richtig heftig werden muss und auch die dunklen Kräfte nicht so freiwillig abtreten, sondern dass die nochmal alle Register ziehen. Und die Sicht darauf zu sagen, dass es schon entschieden ist, dass die lichten Kräfte gewonnen haben, dass es geschieht, dass wir in eine lichte Zeit gehen, da bin ich auch ein Anhänger davon sozusagen. Aber wie lange es dauert, bis diese dunklen Mächte abtreten und wie viele Opfer es bis dahin noch geben wird, wie viele Seelen auch gehen werden oder sagen wir mal, ne, ihr Leben verlieren oder dieser Kampf der zwischen Licht und Schatten, also wie viele Opfer es da noch gibt und was das für uns noch bedeutet als Menschheit, das kann ich nicht sagen, aber es sieht im Moment so aus, dass es erstmal noch heftiger wird, bevor es besser wird. Ja. Und dass wir auch die Menschen, die jetzt schon länger auch auf diesem Weg sind oder auch ein gewisses Licht schon tragen, dass die dann eben auch wie Leuchttürme ja, eine Aufgabe oder eine Verantwortung haben, auch den Weg zu weisen oder die Energie hochzuhalten, das Licht zu bewahren in dunklen Zeiten. Und insofern erlebe ich das auch immer wieder. Und wenn es kleine Kreise sind, wenn wir dazu 15, 20, 25 sitzen und am Ende einer Session uns bei den Händen halten und diese Verbindung spürbar ist, dieses Glück am Leben zu sein und diese Dankbarkeit und die Verbindung der Herzen, ja, also dann nehme ich das immer wirklich und es wird auch so wahrgenommen, wirklich als eine große Strahlkraft wahr und dass das nicht umsonst ist und dass das im Gegenteil genau das ist, was es braucht. Ja.
Das wollte ich nämlich auch sagen. Also, ich habe auch das Gefühl, dass es genau so solche Räume braucht, und zwar überall auf der Welt, dass diese kleinen Leuchtwürmchen dann irgendwann zu Türmen werden und vielleicht noch immer größer, weil ich meine, die Dunkelheit wird immer versuchen, mit ihren Wegen den Menschen zu kontrollieren oder einzugrenzen in seinem unendlichen Potenzial und gerade dann Menschen die Möglichkeit zu geben, in ihre Emotionen zu geben. Dann sich von denen zu befreien, damit man in den Emotionen in der Kraft ist und gleichzeitig auch in ganz vielen anderen Themen. Das ist ja eigentlich das Schönste. Das heißt, gerade die Form der Arbeit, die du oder auch ich machen, sind ja voll wichtig, um den Menschen den Weg zu zeigen, weil so wie es früher Jesus und Buddha gebraucht hat und heute vielleicht jetzt eine verzerrte Rolle ist, dass irgendwelche Menschen auf Wissenschaftler hören oder auf Politiker oder auf irgendwelche sogenannten Celebrities, die, ja, weiß ich nicht unbedingt die besten Motivationen haben. Es zeigt ja eigentlich nur, dass die Menschen schon eine Form von Führung auch wünschen. Das heißt, vielleicht muss es jetzt nicht jemand sein, eben wie ein Jesus oder Buddha, der tausende Leute hinter sich her hat, sondern es ist, glaube ich, eher so das Gefühl, dass es punktuell passiert. Also, dass in deinem Mikrokosmos, in meinem und in dem von Millionen anderen Menschen immer wieder Räume entstehen dürfen, wo sich Menschen zu sich selbst bewegen können und auch dadurch näher ans Licht und zu Gott kommen.
Genau. Und wir wissen nicht, was es noch braucht, welcher letzte Tropfen dazu führt, dass alles auch in diese Richtung zu bewegen und kippen zu lassen, ja, in die Richtung des Lichts, ne? Weil es gibt ja sowas wie die kritische Masse. Wir wissen nicht, ja, wenn wir glauben, wir sind so klein oder wir sind so wenige, ja, das können wir nicht wissen, wie viel es bedarf. Oder es wurde ja auch schon irgendwie, es gibt ja diese Zahlen, wie viele Menschen es braucht, wirklich, um in einem gewissen Feld die kritische Masse zu erreichen und dass das alles zur Seite des Lichts hin
Ja.
fällt. Ja,
Und viele waren es doch gar nicht, oder?
sind gar nicht so viele. Nee, es sind gar
Nee,
nicht so viele.
100 manchmal nur. Also,
Ja.
und das Schöne ist ja auch, das ist ja auch sogar unabhängig davon, ob man darauf Wert legen muss, aber es gibt ja sogar wissenschaftliche Überprüfungen, dass wenn bestimmte Phänomene auftreten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal auftreten, wenn sie das erste Mal aufgetreten sind, halt zum Zehntausendfachen höher ist. Also sobald mal zum Beispiel ein neuer Stoff synthetisiert worden ist oder
Ja.
ein neuer Kristall sich gebildet hat oder eben was Neues im kollektiven Feld, Thema Morphic Resonance,
Genau.
erlernt worden ist, ist es verfügbar viel schneller für die anderen. Das heißt, selbst wenn du jetzt zum Beispiel keine Gruppenarbeiten machen würdest, aber deine Arbeit mit dir selbst weiterführen würdest, würdest du das Feld trotzdem verfügbar machen für andere.
Ja.
Also, und ich
Ich
glaube, das
denke,
wird
dass
wahrscheinlich auch auf lange Sicht der Weg bleiben, weil die Veränderungen in der Welt sind immer da, aber solange wir halt im kollektiven Feld für Heilung und für Wissen und für Wahrheit sorgen, ist das, glaube ich, nicht ganz so schnell unterzukriegen.
Ja, das denke ich auch. Ich denke, das ist auch die tiefere Wahrheit hinter dem, was die Kirche so über Jesus sagt, dass er uns errettet hat, dass er ne, für uns gestorben ist. Und das ist ja die Art und Weise, wie das vermittelt wird, ist ja hochmanipulativ, dass wir
Ja.
alle irgendwie in einem ständigen, das Christentum in einem ständigen schlechten Gewissen ist, was wir
Richtig.
schulden, ja.
Ja.
Ich glaube, die eigentliche Erklärung dafür ist das, was du eben auch angesprochen hast, ist, dass Jesus. Heute sprechen wir viel über Jesus. Das
Ja.
also ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Dass das, was er getan hat, dass er den Tod überwunden hat, dass er, ja, damit hat er eigentlich die größte Angst des Menschen genommen, ne? Also eigentlich die Illusion vom Tod
Ja.
hat er bewiesen durch sein, und damit ist er vorausgegangen und damit hat er diese Information ins Feld gespeist, könnte man auch sagen, das Christusbewusstsein. Und so wie du es eben beschrieben hast, für jeden anderen danach, wenn man mal so in dieser Zeitlinie bleibt, für alle
Natürlich.
anderen auch geöffnet. Also diese Tür wurde geöffnet und dann allen zugänglich, also im Potenzial allen
Genau.
zugänglich, ne? Und das ist die eigentliche Leistung. Und die kann natürlich jeder von uns auch mit jeder Handlung an Bewusstheit und Liebe ja, vormachen und direktes Vorbild sein oder eben auch den Raum und den Weg bereiten für alle anderen.
Ja, sehr schön. Hast du vielleicht noch abschließend irgendwas, was du glaubst, dass die Menschen da draußen hören sollten? Oder genau, weil gerade weil du sagst, es ist ein bisschen, es könnte sein, dass es nochmal ungemütlicher wird, auch wenn jetzt eine Aufbruchsstimmung schon deutlich zu spüren ist. vielleicht auch ein paar aufbauende Worte oder sowas. Eine Motivation. Oder vielleicht kann es auch was sein, was du irgendwie in den letzten Jahren gelernt hast, wo du merkst, wow, das sollten mehr Leute wissen. Also selbst wenn es ein Zitat ist, selbst wenn es eine Technik ist. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde diesen kollektiven Bewegen Richtung Licht auf jeden Fall gut tun, wenn das mehr Menschen wissen würden.
Ja, also in jedem Fall glaube ich, ist wichtig, sich jeden Tag, Tag zu verbinden. Also Raum einzuräumen in deiner täglichen Praxis, vielleicht vorzugsweise morgens, aber es kann auch noch an anderen, zu anderen Zeitpunkten sein, dem Zeit zu geben, deine ganz eigene gewählte Form zu finden, wo du ja innehältst, wo du dich mit der Quelle verbindest. Vielleicht hast du einen Altar. Das empfehle ich immer, sich einen Ort in der Wohnung zu machen oder zu bereiten, eben für Momente der Einkehr, ne? Und das, was dir heilig ist, was dein Bild ist von der Quelle, vom Schöpfer, von der Schöpferin, von der Urmutter. Oder was es ist, vielleicht ist es auch der geliebte Opa, der Ahne, der irgendwie das versinnbildlicht, die Liebe und das sich sicher fühlen, das Zuhause sein, ne? Und an diesem Ort innehalten und was es auch ist, vielleicht willst du da atmen, vielleicht willst du da beten, vielleicht ist es auch eine Schüttelmeditation, eine Viertelstunde, also etwas, was dich ein Stück rausnimmt aus dieser Welt. Und dich verbindet nach innen. Und ja, ich denke, das ist wichtig für mich, weil der Mind und die Sorge oder alles, was im Außen passiert, auch an Unbewusstheit und Dunkelheit, ja, das kann uns alle irgendwie erwischen, auch mit den vielen Medien, die uns umgeben, ne?
Voll.
Und
Boah, ich habe
insofern
das
da
Gefühl,
die.
das holt dich alles immer wieder in diesen Schlaf zurück. Also einerseits, wie du vorhin ja auch beschrieben hast, es gibt diese Momente der Erleuchtung oder dieser Verbindung. Und trotzdem ist es wieder wie im Traum auch, dass plötzlich wieder so ein irgendwas anderes sich wegzieht. Irgendein neuer Reiz lenkt dich ab oder der Mind hat irgendwas Neues gefunden, wo er eine Aufgabe hat und du driftest es wieder komplett in die Verteilung anstatt in die Einheit.
Ja, genau. Und da weiß jeder am besten selbst, was ihm gut tut. Für mich ist es viel auch über den Körper. Für mich ist es gut zu schütteln, zu tanzen. Ja, und dann soll ich sagen, aus dieser Verbindung zum Körper, der ja nur hier und jetzt ist. Ne? Körper ist ja das Tor zum Hier und Jetzt. Der kann nur hier und jetzt sein, während der Mind immer rumfliegt. Und aus dieser Verbindung dann im Hier und Jetzt mit dem Körper dann mich hinsetzen und nochmal ja, ausrichten. Gebet, Meditation und dann geht der Tag, verläuft ganz anders. Ja? Dann sind die wesentlichen Dinge, so die Weisheit deines Herzens, ja, die mit denen bist du ganz anders verbunden, als wenn es gleich losgeht und der Kopf sich auf die Aufgaben stürzen will. Ja.
Voll. Danke da. Vor allem tatsächlich auch morgens habe ich gemerkt, ich habe auch lange Zeit gebraucht. Ich war eigentlich früher auch immer lieber jemand, der später aufsteht. Es gibt natürlich immer Phasen, wo ich das auch mache, aber morgens sich diese Routine zu nehmen, egal ob es eine halbe Stunde, eine Stunde ist oder zwei, ist so wichtig, eben wie du sagst, nicht direkt in den Kopf zu gehen, nicht direkt in dieses, ich gehe vor den Computer und arbeite oder schreibe am besten am Handy ein paar Freunden, sondern so diese Verbundenheit aus dem Schlaf auch irgendwie mitzunehmen, weil man ist ja auch wieder irgendwo anders. Man ist in der Traumwelt, man ist verbunden mit was ganz Feinstofflichen eher und dass man das dann eben morgens noch ein bisschen kultiviert, nicht direkt in den Kopf geht, sondern wie du meinst, eher in den Körper, mehr in die Atmung. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Weil letztendlich, wir kontrollieren ja auch die Richtung mit unserem Bewusstsein. Wenn wir sagen, es klingt zwar immer noch doof für mich auf manche Weise, sich zu sagen, spür mal da rein und geh mal dahin, aber letztendlich ist genau unser Bewusstsein so. Das kannst du, das merkt man ja auch, wenn man auf was sich fokussiert, dass man plötzlich dann was entweder am Körper wahrnimmt oder dass man auch Blicke spürt. Wenn du jemanden hinten anschaust, der spürt das. Also irgendwas ist da, dass unsere Energie dahin fließt, wo wir unsere Aufmerksamkeit herrichten.
Ja.
Wenn wir immer nur in den Kopf gehen oder immer nur in Sorgen gehen, ist klar, dass dieser Teil genährt wird und dass der Energie bekommt von unserem Bewusstsein.
Ja.
Und wenn wir zurück in den Körper gehen und es auf die essentiellen Dinge wie Atmung und eben bestimmte Körperregionen konzentrieren, dann ist dann natürlich auch viel mehr Ausgleich zu diesem kopflastigen Leben dann auch da.
Genau, also so wie ich in meiner Arbeit Räume kreiere, um zu gucken, was ist denn eigentlich, also was ist denn gerade wesentlich, was ist denn für ein Gefühl da, ja, so kannst du das, so können wir das auch natürlich für uns selbst kreieren, einen Moment innehalten, ob es 15, 15 Minuten sind und spüren, was ist denn, ja, da kann man auch das, natürlich das Bild vom inneren Kind mit dazu nehmen und sagen, wie geht's dir denn gerade? Was hast du denn? Was ist dir denn wichtig? Was liegt dir denn auf der Seele? Ne? Ah, heute will ich spielen. Ah, heute, eigentlich bin ich traurig. Und dann, ja, und dann diesem Anteil in uns, der etwas braucht, dann auch Aufmerksamkeit geben. Und da kommt jetzt genau das Bild vom inneren Kind, wirklich den halten, den Kleinen oder die, oder sagen, okay, also das ist heute wichtig, das will ich heute erleben. Und ah ja, und da fällt mir jemand ein, den möchte ich kontaktieren. Da hängt noch was, da will ich anrufen. Also, ne, gucken, nach innen schauen, was ist. Und natürlich lade ich euch alle ein, in meine Erfahrungsräume zu kommen, ne? Die Räume, die ich halte. Und aber wenn du fragst, genau, ich kann es auch jeden Tag für mich ein Stück machen.
Toll. Aber ich werde auf jeden Fall unter dem Video auch einen Link zu deiner Homepage machen, weil ich finde die Arbeit, die du machst, sehr wertvoll. Ich wurde von einer Freundin darauf aufmerksam gemacht, weil viele Sachen, die du machst, mich auch interessieren und ich sie in abgewandelter Form auch selbst mache. Aber ich fand diesen Trance-Tanz wirklich richtig transformierend. Der war sehr schön. Ich werde bestimmt auch, wenn ich wieder in den nächsten Monaten ein bisschen mehr Zeit habe nach der Geburt, auch vorbeischauen nochmal.
Wow, alles Gute dafür.
Ja, danke.
Da wird wieder ein Lichtkrieger geboren.
Oh ja, ich denke mir auch eine sehr mutige Seele, die jetzt kommt und sich sagt, ja, die Herausforderung nehme ich an. Ganz tief in der Dunkelheit nochmal zurück ins Licht, die Menschen zu führen. Also fühlt sich irgendwie auch schön an, gerade weil wir am Anfang nochmal dieses Thema männliche Kraft haben. Ich habe auch das Gefühl, dass ich automatisch, ohne dass er jetzt schon physisch da ist, in die männliche Kraft mehr reinkomme, weil plötzlich dieser Kanal aufgeht, weil plötzlich dieses, ich bin nicht nur Kind und Mensch der Welt, sondern ich habe nochmal diese übergeordnete Funktion für den eigenen Mikrokosmos von der Familie. Das ist irgendwie auch nochmal sehr ermächtigend. Ich spüre auch, dass irgendwie meine männliche Kraft in den letzten Monaten damit auch gestiegen ist. Also sehr spannend.
Ja, ich denke, da fließt uns etwas zu, dann auch aus dem Kollektiv oder aus dem Aschagen, dass du da unterstützt bist in dieser Aufgabe. Also ich erlebe es ja selbst. Ich habe ja selbst gerade einen 7 Monate alten Jungen, einen kleinen Prinz, der mir jetzt nochmal geboren wurde. Und habe ja eine ältere Tochter, die ist schon ja, 27. Also ich konnte das damals erfahren und erfahre es auch gerade wieder, dass wir dann da ja auch Energie uns bereitgestellt wird. Das
Das ist doch wunderschön, oder?
ja.
Das ist ein toller Abschluss. Dann danke ich dir tausendmal für dieses Gespräch. Das war wirklich sehr bereichernd.
Vielen Dank an
Und
dich
vielleicht
auch.
machen wir das sogar bald mal irgendwann wieder, wenn du Lust hast.
Sehr gerne.
Sehr cool.
Also alles Gute.
Dann können wir gerne mal den
Ah
von
ja.
Recording wegdrücken.
Also, ciao.
Tschüss.